Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Ein Hintergrundgespräch heißt so, weil das, was darin besprochen wird, nur vertraulich den Hintergrundinformationen von Journalistinnen dienen soll und eben nicht oder noch nicht in den Vordergrund treten, also in die Medien. Das ist in der Kultur nicht anders als in der Politik. Ob man an so etwas teilnimmt, ist natürlich jeder und jedem selbst überlassen. Irgendwie hat das ja auch was mit Maulkorb zu tun. Wer aber teilnimmt, akzeptiert eigentlich die Vertraulichkeit. Nun ist aber etwas aus einem Hintergrundgespräch an die Öffentlichkeit gelangt, das gestern Abend in Berlin stattgefunden hat. Thema war eine der heikelsten kulturpolitischen Fragen, die dort seit längerem verhandelt werden. Wie geht das Prestigeprojekt Humboldt-Forum und damit die Bundesrepublik mit kulturellen Gütern um, die in der Kolonialzeit ziemlich sicher in ihren Heimatländern gestohlen wurden? Mit den berühmten Benin-Bronzen zum Beispiel. Der Generalintendant des Forums, Hartmut Dorgalow, soll gesagt haben, dass es bis zum Herbst eine Entscheidung geben wird, was eine Rückgabe der Skulpturen und Reliefs aus Berlins Ethnologischem Museum betrifft. Im Humboldt-Forum wären sie dann nicht mehr zu sehen. So hat jedenfalls gestern Abend eine große süddeutsche Tageszeitung berichtet und diese Aussage damit nicht als vertraulich verstanden. Danach war und ist in Berlin nun so einiges los, bis heute. Unsere Kulturkorrespondentin Christiane Habermals fasst den Stand der Dinge zusammen.
Die beiden spektakulären Säle im Ostflügel mit den prachtvollen Benin-Bronzen sollen eine der Hauptattraktionen des Humboldt-Forums werden. Doch in der Leitung des Hauses geht man nicht mehr davon aus, dass die wertvollen Kunstwerke wie geplant gezeigt werden. Schon jetzt wird darüber nachgedacht, wie der Raum auch ohne einen Teil der Objekte gestaltet werden kann, durch Leerstellen, Kopien oder Fotografien, die die Geschichte der Bronzen vielleicht sogar anschaulicher erzählen könnten, als es die eigentlichen Kunstwerke hätten tun können. Wie die Ausstellung am Ende aussehen wird, soll nach Möglichkeit gemeinsam mit Partnern in Nigeria entschieden werden. Klar sei, man werde das Unrecht zeigen, sagte Intendant Hartmut Dorgalow. Er wäre sicher froh, wenn die Frage der Rückgabe geklärt würde, bevor der Trakt mit den außereuropäischen Sammlungen Ende des Jahres eröffnen werden. Die Benin-Bronzen werden für das Humboldt-Forum zunehmend zum Problem. Die Glaubwürdigkeit des Hauses wird längst in hohem Maße daran gemessen, wie mit den berühmten Kunstwerken umgegangen wird. Die Stücke, die 1897 bei einer blutigen britischen Strafexpedition aus dem Königspalast der Ober im heutigen Nigeria geraubt und über den Kunsthandel an zahlreiche europäische Museen weiterverkauft wurden, sind mehr als alles andere zum Symbol für koloniale Raubkunst geworden. Berlin besitzt alleine 530 Benin-Objekte. Dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu deren Beständen die Kunstwerke gehören, offen für Rückgaben ist, hatte Stiftungspräsident Hermann Patzinger mehrfach betont. Doch die Entscheidung kann nur im Stiftungsrat getroffen werden, also von der Politik. Doch es gibt Anzeichen, dass Bewegung in die Sache kommt. Am Wochenende war Andreas Görgen, Leiter der Abteilung für Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, nach Nigeria gereist, um Gespräche zu führen. Unter anderem mit Godwin Obaseki, Gouverneur der Provinz Edo State. Auch nigerianische Zeitungen berichteten darüber. In Benin City in Edo State wird derzeit ein großes neues Museum für westafrikanische Kunst gebaut, in dem auch Benin-Bronzen aus europäischen Museen ausgestellt werden sollen. Und längst geht es nicht mehr nur um Leihgaben, sondern auch um Rückgaben. Wie Obaseki auf Twitter schrieb, werde derzeit der Aufbau einer unabhängigen Stiftung vorangetrieben, des Legacy Restoration Trust, an der Vertreter des Königshauses, des amtierenden Ober, die Nationalregierung, die Regierung des Staates Ebo sowie internationale Partner beteiligt seien. Im Hintergrund passiere gerade sehr viel in Sachen Benin-Bronzen, bestätigt auch Barbara Plankensteiner. Die Direktorin des Hamburger Völkerkundemuseums ist Leiterin der Benin Dialogue Group, in der die großen europäischen Museen, die Benin-Bronzen besitzen, zusammen mit nigerianischen Partnern seit Jahren die Bedingungen für Rückgaben ausloten.
Mit dem Governor Obaseki kam da eine neue Persönlichkeit ins Spiel, der dieses Projekt quasi zu einem seiner wichtigen Regierungsinhalte gemacht hat. Und er ist sicher ein entscheidender Motor, dass sich hier sehr viel bewegt hat und dass dieser Trust gegründet worden ist.
Erklärt Plankensteiner, die Benin Dialogue Group zusammen mit Prinz Gregory Ekensua vom Königshaus der Ober leitet.
Und Herrn Görgens Besuch hat da jetzt auch nochmal Gespräche in Gang gesetzt, weil Deutschland hier auch sehr unterstützend tätig werden wird.
Über 90% der Museen, die in der Berlin Dialogue Group vertreten sind, seien bereit für Rückgaben, sagt Plankensteiner. Doch die Entscheidungen darüber können am Ende nur die Träger der Museen treffen. Für das Humboldt-Forum wären das gleich der Bund und alle 16 Bundesländer zusammen. Sie alle sitzen im Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Eine Entscheidung in Berlin bliebe daher nicht ohne Auswirkungen auch für die Landesmuseen mit eigenen Benin-Beständen wie Leipzig, Hamburg oder Dresden. Andererseits muss sich die deutsche Politik auch in ihren eigenen Ansprüchen messen lassen. Und neben dem Bund haben sich auch die Kulturminister der Länder vor 3 Jahren in einer gemeinsamen Erklärung klar committed für die Rückgabe von Kulturgütern, wenn diese ihren Herkunftsgesellschaften gewaltsam entwendet wurden, was bei den Benin-Bronzen nicht mehr groß erforscht werden muss.
Christiane Habermals berichtete, viele der Beteiligten wollten heute übrigens nicht in ein Telefon oder in ein Mikrofon sprechen. Auch in Berlin am Kulturforum am Potsdamer Platz hat am Wochenende wieder Kultur vor Publikum stattgefunden. Im Rahmen eines Experimentes haben die Berliner Philharmoniker dort gespielt, vor ZuhörerInnen, die sich vorher unter anderem auf Corona testen lassen mussten. Wir haben berichtet. Nun finden Experimente ja nicht nur um ihrer selber willen statt, sie werden in der Regel anschließend ausgewertet. Über die Erkenntnisse daraus habe ich mit der Intendantin der Berliner Philharmoniker, mit Andrea Zietschmann, gesprochen und sie zunächst einmal gefragt, wie praktikabel das Ganze für sie denn war.
Also für dieses Konzert jetzt am Samstag hatten wir sowohl ein zentrales Testzentrum bei uns im Kammermusiksaal eingerichtet. Da wurden 500 Menschen getestet zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr. Das hat auch alles fantastisch funktioniert. Die Slots haben ausgereicht. Wir hätten also noch eine ganze Menge mehr Menschen auch testen können. Es waren auch alle negativ, die Tests, was natürlich auch ein gutes Ergebnis war. Und wir hatten aber zusätzlich in der Stadt verteilt 5 dezentrale Teststationen. Das heißt, wenn man sich ein Ticket gekauft hatte, bekam man einen Gutscheincode und mit diesem konnte man dann wählen, wo und wann man seinen Test macht. Aber was die Praktikabilität angeht, da werten wir jetzt natürlich aus, wie sich das Ganze darstellt. Und natürlich ein eigenes Testzentrum zu betreiben und zu fahren, ist aufwendiger, als dass ein Publikum sich in dezentralen Teststationen testen lässt. Also das macht dann wirklich nur Sinn für einen Regelbetrieb oder wenn man vielleicht das als offizielle Teststation andockt an die Stellen des Berliner Senates. Also da schauen wir uns gerade jetzt an, was eigentlich am sinnvollsten ist perspektivisch.
Ist es denn zu früh, 2-3 Tage nach dem Versuch schon zu fragen, was haben Sie daraus gelernt oder welche Bilanz ziehen Sie?
Also wir haben sehr, sehr viel draus gelernt. Für uns standen eigentlich 2 Fragen im Vordergrund. A, wird es akzeptiert vom Publikum und sind sie bereit, auch für ein Konzert einfach doch noch viel mehr Zeit einzuplanen und auch einen Test zu machen? Das können wir auf jeden Fall mit Ja beantworten. Auch die Nachfrage nach den Karten war so immens groß. Das war die eine Frage. Und das andere war wirklich eine Machbarkeitsstudie. Für uns war das ja auch neu und eine echte Herausforderung, in 2 bis 3 Wochen das alles auf die Beine zu stellen. Allein das Ticket sozusagen verlinken, auch mit einem Test, mit den Kontrollen vor Ort. Also da musste wirklich vieles neu gedacht werden, auch für die Kommunikation, auch für die Datenschutzverordnung. Funktioniert die Logistik? Funktioniert die Einlasssituation? Wir konnten auch pünktlich beginnen, was fantastisch war. Und auch da können wir für uns eigentlich sagen, von den ganzen Abläufen, es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Sind Sie denn so weit, dass Sie auch vor dem Hintergrund der neuen Entscheidungen, die heute Nacht irgendwann gefallen sind, Forderungen erheben würden oder sagen würden, es klappt in der Kultur, man muss uns nicht wieder zurückfahren?
Also wir werten das jetzt ja auch noch aus mit einem Team von der Charité. Es waren 3 Ärzte mit im Boot und auch jemand aus der Hygienemedizin. Das war uns ganz wichtig auch, dass jemand die Prozesse begleitet und auch analysiert. Ich glaube, es gibt verschiedene Themen, die man noch beantworten muss, auch mit Blick auf weitere Veranstaltungen, mit Testungen. Ist einfach immer wieder das Thema An- und Abreise. Das höre ich natürlich sehr viel von Politikern. Da ist sicher von Vorteil, wenn man dezentrale Teststationen hat, wenn man dann sozusagen negativ getestet zum Konzertort fährt. Dann gibt es das ganze Thema rund um Impfungen. Also unser Kernpublikum ist ja eher ein bisschen älter. Da sind viele schon durchgeimpft, die könnten kommen. Das ist sozusagen nochmal ein anderes Modul, was wir betrachten möchten und müssen. Und mit Blick jetzt auf die Verordnung und Entschlüsse jetzt letzte Nacht, natürlich ist im Moment die Situation extrem angespannt. Das ist ja uns allen klar. Und jetzt gibt es erstmal eine Verlängerung des Lockdowns. Das heißt, wir denken wirklich perspektivisch über die Zeit nach jetzt dieser Zeit, der Entscheidung nach dem 18. April nach und versuchen das, was wir jetzt lernen aus dem Samstag und jetzt aus den Analysen, die wir diese Woche fertig machen, wie dann Veranstaltungen laufen können. Aber ich glaube, es braucht einfach auch eine gesunde Balance aus Sicherheit und wieder Dinge für die Gesellschaft möglich zu machen. Da sind die Testungen einfach als Brücke der zentrale Baustein, bis es dann hoffentlich eine Immunität gibt durch die Impfung. Also das war eine Veranstaltung sicher am Samstag, die ist absolut sicher abgelaufen, weil ja zusätzlich zu den Testungen wir auch noch Schachbrett hatten, das heißt Abstände. Wir hatten Masken, wir hatten die schon gelernten Hygienekonzepte. Also da kann man sagen, das ist wirklich ein Rahmen. Da kann man was veranstalten und es macht ja was mit den Menschen. Also das war schon bemerkenswert und bewegend, auch wie die Reaktion jetzt des Publikums war am Samstag. Denen hat ehrlich was gefehlt und die haben, glaube ich, ihre Batterien für einige Zeit wieder aufladen können.
Positive Signale, also sagt Andrea Zietschmann, die Intendantin der Berliner Philharmoniker, zu den Öffnungsversuchen vom Wochenende. Heft daraus Geschichte, als vor 150 Jahren im Spiegelsaal von Versailles König Wilhelm I. von Preußen zum deutschen Kaiser proklamiert wurde, da schien das Königreich auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Wohlstands zu sein. Durch die Kriege gegen Dänemark, Österreich, Frankreich hatte Preußen so viele Territorien hinzugewonnen, dass sich die übrigen Fürstentümer, Sachsen oder Bayern zum Beispiel, allein der Ausdehnung Preußens kaum widersetzen konnten. Und so wurde vor allem wegen Bismarcks Einigungspolitik aus diesem Königreich Preußen das geeinte deutsche Kaiserreich, eine Art adliges Gegenmodell zu den Forderungen der bürgerlichen Revolution von 1848. Eine Ausstellung im Geheimen Staatsarchiv des preußischen Kulturbesitzes in Berlin dokumentiert nun aber, wie brüchig dieses vermeintlich so geeinte neue Reich war. Carsten Probst, Sie haben die Ausstellung gesehen, sind jetzt in Berlin. Eine Ausstellung nur mit historischen Dokumenten, Fotografien, Zeichnungen. Kommt man so der Geschichte des Deutschen Reichs tatsächlich nah?
Ja, ich finde schon, Herr Koldorf. Also Vitrinenausstellungen werden ja immer ein bisschen bespöttelt, weil sie als unsinnlich gelten. Aber man kann es wie in diesem Fall auch ganz anders sehen, nämlich so als eine Art konzentrierte, ja, würde ich sagen, vielschichtige Vermittlung von Informationen anhand von Originalen eben, die in anderen Formaten vielleicht so auch kaum in der Dichte erreicht wird. Also beispielsweise Ausstellungen in großen Museen, historischen Museen treiben ja doch immer sehr großen Aufwand für die Inszenierung, für historisierende Atmosphäre. Das geht mitunter auf Kosten der Komplexität. Hier ist die Herangehensweise anders. Hier sind sozusagen die historischen Dokumente zu einer Art Collage, wenn man so will, zusammengefügt. Und jedes dieser Dokumente wirft ein Schlaglicht auf die ganz praktischen Umstände, die Regierungsgeschäfte, den Alltag, das Wirtschaftsleben, den Streit der Konfessionen und so weiter. Was mich sofort gefangen genommen hat, beispielsweise waren Bilder, Fotografien aus den Haushalten der armen Leute, die unter der Wirtschaftskrise nach dem Börsenkrach in Wien 1873 besonders zu leiden hatten. Also man sieht infolge der steigenden Mieten die Leute, wie sie in fensterlosen, winzigen, rußgeschwärzten Räumen mit ihren letzten Habseligkeiten zubringen, wenn sie überhaupt ein Dach über dem Kopf hatten. Also diese Wirtschaftskrise hat nach der Reichsgründung ziemlich schnell zu einer gesellschaftlichen Spaltung beigetragen, die dann auch durch Maßnahmen wie sozialen Wohnungsbau nicht wirklich aufgefangen werden konnte.
Preußen gleich Militarismus, das haben wahrscheinlich viele von uns immer noch aus der Schule im Hinterkopf. Ist das auch Thema in der Ausstellung?
Ja, nicht zuletzt, weil die Rüstungsproduktion ein entscheidender Wirtschaftsfaktor war. Also man sieht ja auch einen großartigen, fast popartmäßigen Holzschnitt von Robert Engels, der Einblick in die Produktionshallen des Krupp-Konzerns bietet, der natürlich auch beste Verbindungen zur Politik hat. Aber das Militär inszenierte sich dann auch so wie eine Art Schule der Nation als eine Institution, wo man sieht, also die Gabenreserve, Offizierspatente auch, sieht man hier sehr schön in diesen Vitrinen. Die verschafft natürlich sozialen Aufstieg oder Handbücher für die einjährig Freiwilligen mit höherem Schulabschluss. Also häufig ist es so, dass unabhängig von eben der sozialen Herkunft die Rekruten, viele von denen aus ländlichen Gebieten auch, wirklich sozusagen sinnstiftend von der Armee integriert wurden und gesellschaftlich integriert wurden, was dann auf die Werte der Zivilgesellschaft zurückwirkte. Also gut bekannt aus Heinrich Manns Formulierung etwa vom Untertanengeist.
Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Probst, auf der anderen Seite eben auch gesellschaftliche Spaltung durch soziale und politische Verhältnisse. Es gibt ja heute wieder Menschen, die sich für Reichsbürger halten und die Einheit des Deutschen Reichs damals beschwören. Gibt die Geschichte des Kaiserreichs, wie sie in der Berliner Ausstellung, die Sie gesehen haben, dargestellt wird, so eine Glorifizierung her?
Eigentlich nicht. Natürlich war diese Euphorie vor allem im Bürgertum direkt nach 1871 groß. Aber dieses preußische Königshaus selbst schien sich seiner Sache damals eigentlich schon nicht so sicher zu sein. Das sieht man hier an verschiedenen Briefwechseln. Im Gegensatz eben zu Bismarck, der sich wirklich also sicher zu sein schien, dass das der richtige Weg ist. Genau genommen scheint es, Herr Koldorf, so zu sein, dass die Könige von Gottes Gnaden völlig überfordert waren mit der zerfallenen säkularen Gesellschaft, also mit diesen Bedingungen des marschierenden Kapitalismus. Also dieses riesige Einheitsreich in sich ist eine von Konflikten und Krisen durchzogene Konstruktion, wo es dann auch nach dem Abgang von Bismarck keine adäquate Führung mehr gibt. Im Gegenteil versucht also Thronfolger Wilhelm II. Dann sozusagen den Hohenzollern-Mythos zu beleben und die tausendjährige deutsche Kaiserreichstradition wieder zu beleben, was dann ja, wie gesagt, direkt in den Ersten Weltkrieg mündete.
Carsten Probst, vielen Dank. Über die Preußen-Ausstellung im Geheimen Staatsarchiv des preußischen Kulturbesitzes in Berlin. Wenn Design das Leben widerspiegelt und Lebenswelten abbildet, dann müsste bis 1989 zwischen dem deutschen Design Ost und West, da müssten Welten gelegen haben, allein schon wegen der unterschiedlichen Systeme und Möglichkeiten. Tatsächlich. Eine Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein untersucht jetzt zum ersten Mal die Designgeschichte in DDR und Bundesrepublik mit überraschenden Ergebnissen. Achtung, Spoiler. Zwar war das Design von Möbeln, Autos oder Gebrauchsgegenständen systemabhängig. Im Osten herrschte zum Beispiel in vielen Bereichen Rohstoffmangel. Im Westen gab es kapitalistischen Konkurrenzdruck. Und Klischees waren da. DDR war angeblich Grau- und Plattenbau, BRD funktional und spätestens seit den 60ern Design weltmarkttauglich. Bei näherer Betrachtung ergeben sich aber auch zahlreiche Gemeinsamkeiten. Christian Gampert hat die Ausstellung Deutsches Design 49 bis 89 gesehen.
Zu den vielen Vorurteilen über die DDR gehört, dass das Land ästhetisch hinterm Mond lebte. Gegen die These spricht, dass sich in Literatur und Theater eine avancierte Opposition gegen die SED bildete. Aber was Mode, Design und Popmusik anbetraf, orientierte sich der Westler nicht unbedingt an Pudis und Trabis. Der Osten, das war Plattenbau und Plaste-Elaste. Oder war man einander nur fremd?
Die Frage ist, warum diese Ausstellung erst jetzt passiert ist, über 30 Jahre nach dem Mauerfall. Ist es, weil das Ostdesign nichts anzubieten hat oder nichts beigetragen hat? Oder ist es, weil im Westen man interessiert sich nicht für den Osten?
Sagt die amerikanische Kuratorin Erica Pinner, die von außen einen erfrischend neuen Blick auf die deutsche Designgeschichte wirft. Mit viel Foto- und Videomaterial wird zunächst sichtbar gemacht, wie sich zwei Kulturen auseinanderentwickelten. Im Westen Marshallplan und Wirtschaftswunder, im Osten Demontage und Reparationszahlungen. Spätestens seit dem Mauerbau 1961 war die DDR im toten Winkel. Das zeigt sich in Bauten und Alltagsgegenständen, in Frisuren, Kleidung und im Habitus. Aber es gibt einen gemeinsamen Unterstrom. Da ist zunächst das Erbe der Moderne, das Denken in Systemen, Serien und Modulen, das Werkbund und die Bauhausschule vorangetrieben hatten. Zwar brauchte die DDR bis 1976, um das Bauhaus nicht mehr als westlich dekadent abzukanzeln. 1976 wurden dann auch die Bauhausgebäude in Dessau erstmals restauriert. Aber in Wahrheit hatten sich DDR-Designer schon viel früher im ideologischen Arsenal des Vorkriegs bedient. Man ist jedenfalls erstaunt, wie ähnlich das stapelbare Mitropa-Geschirr, das in Hotels, Eisenbahnzügen und Autobahnraststätten der DDR verwendet wurde, den Entwürfen der Ulmer Hochschule für Gestaltung war. Kombinierbare Montagemöbel wurden nicht nur bei IKEA, sondern auch in den deutschen Werkstätten Hellerau ersonnen. Auch der Plattenbau ist letztlich funktionalistisches Systemdenken. Zum anderen gab es eine grenzübergreifende Kooperation, die weitgehend unbekannt ist. Das sogenannte Gartenei des westdeutschen Designers Peter Gieschi, ein popbuntes, aufklappbares Sitzgerät aus Plastik aus dem Jahr 1968, wurde in Lizenz vor allem in der DDR hergestellt und dort als Senftenberger Ei bekannt. So etwas gab es öfter. Während im Westen Dieter Rams und Hans Gügelow schon 1956 die Technik von Rundfunkgeräten und Plattenspielern unter durchsichtigen Plexiglashauben vorzeigten, entwickelte man in der DDR futuristisch anmutende Fernsehgeräte. Juri Gagarin flog ins Weltall. Die DDR musste für die eigene Kundschaft auf Haltbarkeit produzieren. Das in der Ausstellung stolz gezeigte Simson Mokik S50 wurde in den 1970er Jahren fast 600.000 Mal hergestellt und von DDR-Jugendlichen begeistert gefahren, auch weil fast alle Teile problemlos ausgetauscht werden konnten. Unkaputtbar waren auch die von Kurt Böser designten DDR-Rühr- und Küchengeräte aus den 70er Jahren, während man im Westen einfach was Neues kaufte.
Es überrascht mich aber immer wieder, wie wenig die Menschen in Gesamtdeutschland über die DDR-Geschichte wissen oder sich dafür interessieren, auch über die Alltagskultur in der DDR.
Als die BRD Anfang der 70er mit dem frischen Design von Otel Eicher die Olympischen Spiele in München bestritt, stattete die DDR den Palast der Republik mit einem Stabwerkleuchtensystem aus, Bauhaus pur. Die Ausstellung zeigt all das in instruktiven Parallelführungen. Im Westen brillierte der Grafiker Willi Fleckhaus mit den Regenbogenfarben der Edition Suhrkamp, im Osten der Buchgestalter Lothar Rea mit der schwarzen Reihe. Am Ende stehen die Proteste von 1989 und das Wunder des Mauerfalls. Aber da gab es schon die ersten Apple-Computer und da beginnt eine ganz andere Welt, nicht nur im Design.
Design Deutsch-Deutsch, Christian Gampert berichtete aus Weil am Rhein. Aus Köln am Rhein, Henning Hubert mit den Kulturmeldungen.
Dass auch die Museen und Galerien trotz ihrer Hygienekonzepte an den Ostertagen zugemacht werden, der Ruhe wegen, das hat heute Berlins regierender Bürgermeister Müller nach der nächtlichen Entscheiderrunde präzisiert. Das meint aber der Deutsche Kulturrat nicht mit seiner Kritik. Ihn stört, dass es bis zum 18. April keine weiteren Lockerungen geben darf. Bei einer Inzidenz über 100 sind die ausgeschlossen. In der Mitteilung des Kulturrats steht, das Infektionsschutzgesetz sehe eine Begründungspflicht für Schließungen im Kulturbereich vor. Doch mit den Verantwortlichen werde nicht geredet, was im Gegensatz zum Umgang mit den Kirchen stehe. Mit denen werde bezüglich der Schließungen über die Ostertage selbstverständlich und richtigerweise gesprochen. Vor mehreren Wochen beschlossen, steht die Berufung des Schweizer Dirigenten Andreas Reitze durch den Leipziger Stadtrat zum 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach unter keinem guten Stern. Es gibt Inkompetenzvorwürfe. Der Rat war dem Votum eines Auswahl- und Entscheidungsgremiums gefolgt. Wunschkandidat, zumindest der Oberstufenschüler des Thomanerchors, aber war ein anderer, der Leipziger Universitätsmusikdirektor David Timm. Tim ist Ex-Thomaner, Reitze ab September der erste Katholik in diesem Amt. Nun ist ein offener Brief von Thomanern verschickt worden, in dem sie beklagen, in der Auswahlkommission nicht stimmberechtigt gewesen zu sein. Rückenwind bekommen sie von Daniel Knauft, Ex-Thomaner und Mitglied im Ensemble Homme Accord. Im MDR unterstützte Knauft den Protest der Älteren aus den Reihen des Thomanerchors mit der Kritik des Auswahlverfahrens als intransparent.
Das schmerzt mich unglaublich. Es ist nicht die Rede davon, dass die Thomaner selber ihren Kantor wählen, wie beispielsweise die Berliner Philharmoniker ihren Chef. Davon muss gar nicht die Rede sein. Aber ein oder zwei aktive Mitglieder in die Kommission einzubeziehen, das hätte wirklich keine Schwierigkeit sein dürfen. Und jetzt wiederum den Thomanen vorzuwerfen, sie würden ehemalige bevorzugen oder es müsste unbedingt jemand mit Stallgeruch sein, das unterschätzt wirklich sträflich die intellektuellen Fähigkeiten dieser Jugendlichen. Das finde ich, darüber muss man gar nicht diskutieren.
Ex-Thomaner Daniel Knauft. Die fünfköpfige Auswahlkommission verteidigte heute ihr Votum für Reitze. Man weise den Vorwurf, die Kommission habe nach politischen und Lobbyinteressen gehandelt, entschieden zurück.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Dirk Oliver Heckmann mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, die Reaktionen der Kirchen auf den Oster-Shutdown. Nicht alle einverstanden. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.